Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Heute beschäftigen wir uns mit Fehldiagnosen und zwar mit der Gefahr der Fehldiagnose. Das Thema hatten wir in unserem Podcast schon häufiger, dass Fehldiagnosen ganz schön gefährlich sein können und vor allem bei Kindern wirklich häufig vorkommen. Das hier ist Teil 1 von einem kleinen Zweiteiler und heute geht es erstmal um die Grundlagen, also was ist überhaupt eine Fehldiagnose und was sind die Ursachen von Fehldiagnosen. Viel Spaß! Schönen guten Tag.
Hello again. Mimi.
Ja.
Ich habe eine richtig coole Empfehlung für dich.
Jetzt küdelt.
Wir waren beim Matschlauf. Matschlauf mit den Kiddies.
Ah, ja.
Und nach anfänglicher, völliger Überforderung meiner Kleinen, die auf gar keinen Fall wollte, dass ihre Klamotten matschig werden. Und ich dann versucht habe mit Desensibilisierung, und das ist aber völlig nach hinten losgegangen. Die Große hatte anfänglich auch Schwierigkeiten, aber nachdem sie gesehen hat, dass ich im Matsch war, habe ich und sie ein paar Spritze abgekriegt hat, hatte die Tiere Spaß und alle robbten sich so durch den Matsch und die Kleine so auf Zehenspitzen versuchend, meine Sachen werden dreckig. Ja, war es am Anfang echt schwierig und dann ging es aber dann und dann hatte sie richtig Spaß und wir hatten Bombenwetter. Aber das ist eine große Empfehlung, Leute. Also wir hatten alle vier so ein Megaspaß. Ich bin mal gespannt auf die Bilder, die die Sportfotografen gemacht haben. Weil man konnte ja kein Handy mitnehmen. Aber das war echt, also richtig, richtig lustig. Es ist halt echt leider wetterabhängig, ne? Kann man nicht immer machen.
Ja, das hast du ja schon mal gemacht, ne? Dein Matsch-Sport-Parcours.
Ja, aber mit Freundinnen. Mhm. Und jetzt war es halt so ein Kids-Event. Das fand ich tatsächlich noch mal cooler mit den Kids.
Also, und da muss man quasi im Matsch über irgendwelche Dinger rüberrutschen, runterkrabbeln und so.
Genau, Matsch, Wasser und Schaum.
Okay, bei geilem Wetter ist das natürlich cool.
Da muss man halt auch wirklich teilweise tauchen.
Boah.
Ja, ja.
Und war das denn auch echt anstrengend oder war das jetzt, weil es für Kinder war, so Pillepalle für dich?
Also ich fand es für die Kleine auf jeden Fall anstrengend. Die hat danach nur gepennt. 5 Kilometer, das kannst du joggen, sind wir natürlich nicht. Es war ja auch heiß. Aber 5 Kilometer alleine laufen und dann immer irgendwo hochspringen, runter, drunter krabbeln, drunter tauchen und so. Also das war schon für die Kleine, war das glaube ich schon anstrengend.
Ja, vielleicht kann das ja jetzt ein Familienritual werden, dass ihr das jedes Jahr macht. Wäre doch cool.
Tradition ist die Mission. Ja, gucken wir mal, wie lange die da noch Bock drauf haben. Ich glaube nicht, dass die Große irgendwann mit 15, 16 da noch Bock drauf hat.
Naja, gut, bis dahin, dann habt ihr ja noch ein paar Jährchen. Ist doch okay.
Sie oder? Wird sich immer weiterentwickeln wie Ennui von, so entwickelt
alles
sie sich.
Alles steht Kopf, genau.
Ja.
Cute.
So wird sie, wie Ennui. Immer mehr.
Ja, über Familienrituale und Geschwisterbindung haben wir die letzten 3 Folgen intensiv gesprochen. Also wenn euch das Thema interessiert, dann hört auf jeden Fall in die letzten Folgen rein. Heute geht es bei uns um etwas ganz anderes, aber auch etwas, was hier im Podcast immer mal wieder stattgefunden hat. Und zwar die Fehldiagnose. Das ist ja auch ein Thema, was bei Sarah sehr viel auslöst, weil sie damit sehr häufig in ihrem Alltag konfrontiert wird, dass vor allem Kinder irgendwelche Diagnosen aufgedrückt bekommen, die gar nicht stimmen, weil sie eben nicht angepasst sind oder laut sind oder ein bisschen wilder sind und dann kommen da direkt die wildesten Diagnosen, obwohl es gar keine Diagnose gibt. Und deswegen haben wir gedacht, wir widmen uns mal in einer einzelnen Folge diesem kompletten Thema die Gefahr der Fehldiagnose. Also was ist Sarah da alles im Alltag schon untergekommen, in ihrem Arbeitsalltag und warum kann das auch wirklich gefährlich werden. Hast du denn zum Einstieg vielleicht direkt ein kleines Fallbeispiel für uns?
Ja, 10.000 Milliarden, leider. Also es geht um, also eins der Fallbeispiele ist zum Beispiel, es geht um einen Jungen, der ist in der Schule super unruhig, hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, steht oft mitten im Unterricht auf, die Lehrerinnen sind völlig überfordert. Und dann gehen die Eltern, brav wie sie sind, zum Kinderarzt und der stellt nach kurzer Zeit eine Diagnose durch einen Fragebogen. Und Namimi, welche Diagnose hat er, was glaubst du?
ADHS, die Lieblingsdiagnose ADHS. Von allen, die unangepasste Kinder scheiße finden.
Ja, wow, ja, hätte von mir sein können. Also Was folgt, sind natürlich Medikamente. Aber seltsamerweise wird die Situation nicht wirklich besser. Nur ein bisschen, aber nicht wirklich. Und 2 Jahre später kommt dann eine Frau Kutschimutschi rein und macht ein bisschen intensive Familienberatung, guckt sich das ganze System dann mal an, denkt sich, vielleicht sollten wir mal woanders eine richtige Diagnostik machen, von einer Diagnostikstelle meines Vertrauens. Und dann zeigt sich, er leidet überhaupt nicht an ADHS. Mm. Er leidet an einer frühen Bindungsstörung, weil er in einem hochbelasteten Familiensystem lebt. Crazy, oder? Total abgefahren. Und hätte dieser wunderschöne Arzt oder auch andere, ich will nicht nur die Kinderärzte judgen, oder andere Diagnostikstellen, sich mal das System angeguckt, ne? Und einfach mal geschaut, dann wäre dir mit Sicherheit aufgefallen, dass das kein ADHS ist. Und ja, Mimi, du wolltest diese Folge heute machen. Und ich wundere mich, warum ich nicht selber schon auf die Idee gekommen bin. Ich könnte auch über eine fucking Doktorarbeit schreiben. Weil das mich immer mehr nervt, das ist ein Thema. Kennst du das, wenn du so siehst, dass eine Fliege da ist? Vorher nervt die Fliege dich nicht, aber umso mehr du sie siehst, desto mehr nervt die dich. Und irgendwann wirst du wahnsinnig. Das ist gerade mit mir, mit diesen Fehldiagnosen. Und wie die komplette Nation, vielleicht auch die komplette Welt, ich weiß es nicht, gerade mit Diagnosen umgeht. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich werde heute viel Judging betreiben, aber, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, psychische Diagnosen können extrem hilfreich sein. Sie schaffen Zugang zu Hilfen, geben Sprache für das Erleben, geben Möglichkeiten, können Verständnis schaffen, auch bei den Beteiligten, auch bei den Betroffenen, wie auch bei den Eltern. Doch sie können halt auch schaden, wenn sie zu vorschnell oder falsch gestellt werden. Und gerade im Bereich vom ADHS, Autismus oder Hochsensibilität oder Depression kommt es halt immer wieder zu massiven Fehldiagnosen mit heftigen Folgen, oft für die Kinder und deren Familien.
Und warum war das Kind bindungsgestört? Also was war da die Ursache?
Ganz viele Bindungsabbrüche im frühen Kindesalter. Also der Junge war früher bei Großeltern, weil die Eltern viel arbeiten mussten. Dann waren die bei dem anderen Großelternteil. Dann waren die nur bei der Mutter. Dann wieder bei dem anderen. Dann wieder beim Vater. Also das war ganz, ganz schwierig, weil es extreme Veränderungen gab. Dann ganz viele Umzüge. Ja. Mhm. Und die Eltern waren halt chronisch gestresst und hatten gar nicht so wirklich den Blick, überhaupt nicht böswillig, aber überhaupt gar nicht den Blick darauf. Mhm. Ja. Das muss man wissen. Ich verstehe es halt einfach nicht. Wie kann man sowas außer Acht lassen? Ja, egal. Darüber werden wir sprechen, warum das
so
ist.
Du als überzeugte Systemikerin, Sarah, das kannst du halt nicht nachvollziehen dann.
Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so, weil ja auch die grundsätzliche Frage ist, und das verstehe ich auch, wenn es aussieht wie ein Pferd, wenn es sich verhält wie ein Pferd, wenn es läuft wie ein Pferd, wieso ist es dann keins? Also wenn die ganzen Symptome ja abzugleichen sind mit den Symptomen eines ADHS zum Beispiel, wieso ist es dann keins? Mhm. Das ist ja die Frage, die ja auch berechtigt ist. Mhm. Und trotzdem sehe ich es anders. I don't know. Also aktuelle Zahlen, um es wirklich mal wirklich faktisch darzustellen. In Deutschland steigen die Diagnosen im Kinder- und Jugendbereich so stark an, dass zwischen 2009 und 2019 laut der Krankenkassendaten allein die Zahl der ADHS-Diagnosen sich fast verdoppelt hat. Hm. Also what the, wo kommen die denn auf einmal her alle? Hm. Also können wir jetzt nur noch Kinder gebären, die ADHS haben oder was? Es tut mir leid, dass ich da so Comic Relief-mäßig mit umgehen muss, aber das ist ja unglaublich. Hm. Sie können hilfreich sein, sie können aber auch stigmatisieren, sie können therapieverhindert sein und wirken sich halt extrem auf Entwicklungsräume aus, wenn sie, ich meine, wenn du einen Autismus hast, aber ADHS diagnostiziert bekommst, dann und du die falsche Therapie bekommst, dann hilft dir das nicht in deiner Entwicklung.
Ja, oder wenn du so vielleicht sogar halt Medikamente bekommst dann auf einmal, ne, Ritalin oder so.
Ja.
Obwohl du gar keins brauchst.
Ja, absolut. Absolut.
was eine Fehldiagnose ist, ist ja, denke ich, allen klar. Trotzdem muss man ja innerhalb dessen auch nochmal Unterschiede machen. Also Fehldiagnose ist ja klar, es ist eine falsche Diagnose. So, du bekommst was diagnostiziert, aber das ist es gar nicht. Was gibt es denn da noch für Fehler?
Es gibt auch eine Überdiagnose, zum Beispiel eine Diagnose, die häufig gestellt werden, aber als tatsächlich erforderlich wäre, wie zum Beispiel bei lebhaften oder gesunden Kindern, wird dann halt eher schnell mal ein ADHS getestet, weil die Eltern das dann nicht aushalten können, weil die Schule überfordert ist, weil. Und es gibt auch sogenannte Unterdiagnosen, die erlebe ich wohl auch. Also zum Beispiel bei Autismus und Mädchen. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erwähnt habe. Mädchen zeigen Autismus ganz anders und da gibt es jetzt ganz tolle neue Möglichkeiten und Studien zu als Jungs. Das wird häufig übersehen, weil die viel angepasster sind und ein krasseres Masking hinbekommen. Mm. Und wenn ein Mädchen alle Pferderassen auswendig kennt, dann schreibt die Gesellschaft dem keine große Bedeutung zu, weil ist ja ein Mädchen, interessiert sich für Pferde. Aber wenn der Junge jegliche Traktoren auswendig kann, dann ist das eine Inselbegabung. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das Problem ist, dass falsch-negative oder falsch-positiv-Ergebnis, also basiert auf Checklisten und symptomorientiertes Verfahren. Sie kann Kontexte oder Ursachen übersehen. Und das ist ja das, wo ich die meiste Kritik drauf habe. Lediglich symptombehaftetes Verhalten wird bewertet in Checklisten. Das heißt, die sprechen dann mit Eltern und sagen, ja, und wie war Ihr Kind so? Ja, so. Dann kriegen die Eltern eine Checkliste, dann kriegt die Schule eine Checkliste, dann wird der Junge in der Praxis einmal gesehen, in einem komplett neuen Umfeld, muss der Testungen machen, dann wird er da bewertet. Ja, ich habe jetzt, oh mein Gott, das ist sowieso das Beste, was ich ja lange gehört habe, diese Woche noch, ein Junge, der nicht in Deutschland zur Schule gegangen ist, der ist in einem anderen Land, auf einem Gymnasium zur Schule gegangen. Bis zur 7. Klasse hat er das Gymnasium da absolviert. Ist dann nach Deutschland gekommen, hat hier in Deutschland eine deutsche Testung gemacht. Der hat ein IQ eines geistig Eingeschränkten bekommen.
Ja, och Leute.
Nee, wirklich, Mimi. Ich sitze da beim Jugendamt und hab gedacht, ich so, was? Ja, geringe Intelligenzminderung. Ich so, okay. Wo war der denn vorher in der Schule, frage ich die Mutter. Ja, der war auf dem Gymnasium. Ich so, wie lange denn? Bis zur 7. Klasse. Hat er das denn gut geschafft? Ich meine, dafür müsste ich mir jetzt nochmal die Zeugnisse, wenn die welche haben, angucken. Aber also das kann nicht sein. Das geht einfach nicht. Ja. Das heißt, ich muss doch hinterfragen, ich muss doch dieses fucking Ergebnis hinterfragen. Oh Leute, ich werde heute so viel fluchen. Ja, das war so mit einer Highlight. Jetzt wird mir warm. Jetzt gerade wird mir richtig warm.
Was würdest du sagen, ist schlimmer? Eine Fehldiagnose? Also quasi, wenn etwas diagnostiziert wird, obwohl eigentlich was anderes dahinter steckt, wie jetzt bei der Bindungsstörung, oder eine Überdiagnose, wo etwas auf ein Kind drauf geschafft wird, obwohl es eigentlich gesund ist?
Das ist alles Kacke. Das ist alles Kacke. Unterdiagnose, Fehldiagnose, Überdiagnose, alles Kacke. Ja, ich kann es nicht bewerten. Es ist einfach alles Kakerlakenkacke.
Okay, ich glaube, wir müssen hier mal wieder kurz runterkommen.
Also, was ich wichtig finde, und so betrachte ich persönlich Diagnose, und ich würde mir wünschen, dass ganz viele andere Fachkräfte diesen Blick auch übernehmen würden. Diagnosen sind bitte, Leute, keine absolute Wahrheit, sondern eine Annäherung. Und sie berufen auf Beobachtungen, Gesprächen und standardisierten Tests. Und damit auch auf subjektiven Interpretationen. Subjektiven Interpretation, ja. Und deswegen finde ich es auch wichtig, eine Testung auch nach einer Zeit nochmal zu wiederholen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo es einfach auch schwierig wird, wenn eine 15-Jährige eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommt, wie Borderline, weil sie einfach gerade total abtitscht, die sie eigentlich noch nicht diagnostiziert bekommen sollte, theoretisch, weil das ja erst geht, wenn man erwachsen ist, dann hat die diesen Stempel. Weil eine Persönlichkeitsstörung, haben wir ja schon in ganz vielen anderen Folgen besprochen, ist nicht heilbar. So, Punkt. Also, was für eine Chance hat diese 15-Jährige?
Du kriegst gerade so einen kleinen Wahn in deinen Augen.
Echt?
Ich gerade so, ist nicht heilbar. Versteht ihr das Problem an der Sache?
Oh Leute, wirklich. Ich bin gerade ein bisschen am Schwitzen. Ich war lange nicht mehr so aufgeladen, emotional.
Ja, wirklich.
Ja.
Okay, vielleicht wollen wir mal kurz darüber sprechen, woher denn Fehldiagnosen kommen. Also was sind die Ursachen von Fehldiagnosen?
Es gibt vier große Ebenen, die man betrachten muss, wenn man über Möglichkeiten und Ursachen der Fehldiagnose spricht. Es ist häufig nicht Inkompetenz oder böse Absicht, das will ich niemandem unterstellen, sondern eher aus einem kompletten Zusammenhangspiel eher zu sehen. So.
Ich finde es gut, weil deine Augen sagen was anderes. Deine Augen sagen so, wie kann man so fucking blöd sein? Und jetzt so, es ist nicht Inkompetenz und auch keine... Aber ja, wir bleiben sachlich, wir bleiben sachlich.
Ich versuche, also wirklich, bei manchen, ja, ist es sehr schwierig, wenn ich immer die gleichen Diskussionen führe. Aber das Problem ist, ich habe ja auch eine total Kakerlaken-Kackerrolle. Ich bin ja nur eine kleine Kacker-Sozialarbeiterin. Und wenn ich dann den PsychologInnen
und PsychiaterInnen
irgendwie sage, und die erst recht, ach, PsychiaterInnen sowieso nicht, also die lachen mich aus. Aber wenn ich dann sage, also das Mädchen hat nur ADHS, wirklich? Die wurde mehrfach sexuell missbraucht in ihrer Kindheit. Kann da nicht doch irgendwie so ein Trauma oder so?
Und dann fängst du auch an, wie Mickey zu reden. Mickey Maus, hallo, ich bin Frau Kutsch. Ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass ich Ahnung habe. Du rufst dann mit so einer verstellten Stimme bei denen an, wie so ein anonymer Tipp. Weißt du, hallo, ich bin die Tante und ich habe Einblicke.
Nee, wirklich. In die es ist wirklich.
Wollen Sie nicht noch mal gucken, ob das nicht
ist? Ja, für
doch
mich hat das
noch
nicht mal was mit Fachexpertise zu tun. Aber wenn ich dann zur Auswertung gehe, ich sitze dann bei der Auswertung und ich habe auch schon einmal geguckt. In den Raum so geguckt und die Psychologin sagte, Frau Kutsch, wo gucken Sie denn hin? Ich da so, ich suche die Kamera. Oh nein, nein, diese Räume sind nicht mit Kamera besetzt oder so. Und dann habe ich gesagt, ach, okay. Dann sagt die, wieso? Dann sage ich, nee, ich dachte, das wäre ein Scherz. Und die Mutter kriegt einen totalen Lachanfall und ich war so sauer, weil das sind solche Situationen, wo ich denke, are you fucking kidding me? Ernsthaft? Also wir reden hier über eine ledigliche, einfache Aufmerksamkeitsstörung. Und wenn man uns die Biografie dieses Mädchens anguckt, ist alles andere als einfach darin gewesen. Und die braucht einfach eine ganz andere Hilfe. Und die braucht keine fucking Tabletten. So. Und ich verstehe es einfach nicht. Ja, sie hat die Symptome eines ADHS. Von mir aus, gib ihr auch die ADHS-Diagnose. Mach das auch. Gib ihr 10 Diagnosen. Aber gib ihr bitte auch eine, die rechtfertigt, dass sie auch wirklich Hilfe bekommt. Oh, weia, weia, weia. Also.
Okay, ja, also wir waren bei der Nicht-Inkompetenz und böse Absicht.
Ja, Nicht-Inkompetenz ist Nicht-Inkompetenz, aber wenn man nicht fragt, kann man halt auch keine Antwort kriegen. Wenn man nur nach Fragebögen guckt, dann hat das ja nichts mit Inkompetenz zu tun, dann kriegt man halt einfach keine Antworten. Man muss halt lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und da bin ich, kleine, dumme Sozialarbeiterin, natürlich nicht in der Lage dazu, das irgendwie zu sagen. Das ist, ich weiß, dass es ein paar PsychologInnen gibt, die das nicht so sehen, deswegen arbeite ich so gerne mit denen. Ich habe aber in den letzten fast 14 Jahren einige Erfahrungen gemacht, die leider das Bild bestätigen. Und das finde ich so, so traurig. Oder dass ich denen hinterherrufen muss. Ich rufe dann in der Praxis an und sage, hallo, ich bin die Sozialarbeiterin in der Familie, ich bin die SBFH. Ich dachte, Sie wollen sich mal mit mir austauschen. Ich habe ja den Blick in der Familie. Oh, ja, schön, dass Sie anrufen. Nee, also eigentlich, wir sind hier so mit ganz klar mit der Diagnose. Wie könnt ihr so klar sein mit der Diagnose? Wie? Dann kriege ich Tourette-Syndrom. Wie? Ihr kleinen Wie? Warum? Ihr habt doch eine Ressource. Ihr habt doch jemanden in der Familie. Wieso nutzt ihr das nicht? Warum nicht? Das ist doch Beste. Du hast einen Spitzel in der Familie, der dir sagen kann, wie die Systeme da funktionieren. Du kannst also bewusste Fragen stellen oder sagen, hey Frau Kutsch, haben Sie darauf geachtet? Nein, haben Sie nicht. Könnten Sie vielleicht in der nächsten Zeit mal da und darauf achten? Das fände ich wichtig, um die Diagnose stellen zu können. Wird das Kind regelmäßig verprügelt? Ja? Dann ist es bestimmt eine ADHS-Diagnose, oder? Sorry Leute, ey. Okay. Also, ich versuche mich runterzufahren. Strukturelle und institutionelle Ursachen sind zum Beispiel Zeitdruck im Gesundheitssystem. Also in der ambulanten Versorgung, zum Beispiel Kinderärztinnen, PsychiaterInnen, steht halt nicht viel Zeit für die Klientinnen zur Verfügung. Na, also Erstgespräche sind häufig 45 Minuten. Und das habe ich auch schon selber häufig erlebt. Da kommt man gerade in den richtigen Flow. Und man muss ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Gegenüber irgendwie hinkriegen. Dann ist das Gespräch schon beendet. Elterngespräch, 45 Minuten. Okay, komm, 50. Bis man sich gesetzt hat, dann vielleicht noch ein bisschen Verspätung. So, und dann so, ja, sorry, also unsere Zeit ist jetzt abgelaufen. Ja, wir sind aber gerade erst beim dritten Lebensjahr. Ja, also ich denke, ich habe jetzt hier alles, ne?
Okay.
Und das reicht natürlich kaum aus, um komplexe Zusammenhänge zwischen Verhalten, Familiendynamik, Entwicklung und Kontext zu erfassen. Und in dieser Kürze wird halt meist symptomorientiert entschieden, also auf dieser fucking Basis von fucking Checklisten. Was natürlich fehleranfällig ist, weil wenn ich Eltern, zum Beispiel der einen Mutter, den ADHS-Bogen gebe, ob ihre Kinder Auffälligkeiten zeigen, was glaubst du, was sie da ankreuzt? Also, wenn ich einer jungen Lehrerin, die eh schon Schwierigkeiten mit Schülerinnen habe, manchmal machen die Lehrer das sehr gut, finde ich, die Lehrerinnen, und geben das gut an. Manchmal denke ich, warum haben die das so angegeben? Hä? Das ist halt subjektives Empfinden. Und kein Psychologe oder keine Psychologin oder Psychiaterin geht in das System, um sich selber einen Blick davon zu machen, weil es natürlich viel zu aufwendig ist. Die sind darauf angewiesen, dass Fachkräfte und Menschen Einschätzungen treffen. Aber das kann man doch nicht als Gott gegeben sehen. Raff ich einfach nicht, ey. Was auch ein großes Problem ist, was ich häufig erlebe, was mich auch unter Druck setzt, ist, dass Diagnosen als Zusatzvoraussetzungen für Hilfen gesehen werden.
Also man braucht eine Diagnose, damit man überhaupt einen Anspruch auf Hilfe hat.
Richtig, absolut. Das setzt unter Druck. Also zum Beispiel eine Schulbegleitung kann ich nur beantragen, wenn ich eine ADHS- oder Autismusdiagnose zum Beispiel habe. Also irgendeine Diagnose. Ich kann nicht zum Jugendamt gehen und sagen, ich brauche bitte eine Schulbegleitung, weil mein Kind das braucht. Da muss erst eine Diagnose gestellt werden. Und das setzt natürlich unter Zugzwang.
Das ist ja bei einer Therapie auch so. Man kriegt ja nur Therapiestunden bewilligt, wenn der Psychologe oder die Psychologin halt sagt, ja, hat einen Grund, weil Verdacht auf XYZ-Diagnose. So.
Genau. Und das ist leider eine Realität, die ich sehr schwierig finde, weil dann setzen wir alle unter Druck, ein Kind in ein gewisses Raster drücken zu müssen. Die kassenähnlichen Vorgaben ist zum Beispiel auch ein Punkt. Also für die Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen, hast du eben schon gesagt, brauchst du auch eine Diagnose. Und was ist, wenn keine Diagnose vorliegt? Dann kriege ich die notwendigen Hilfen nicht. Diagnosen werden häufig halt auch monodisziplinär gestellt. Also eine Kinderärztin oder Psychologin sieht das Kind ohne Einbindung von irgendjemandem sonst, ja, und beurteilt dann. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also, wenn ich dann einen ganz anderen Blick darauf habe und die PsychologInnen das nicht
einbinden,
das nicht sehen oder nicht hören wollen, ja, dann empfinde ich, dann fehlt ja ein ganz großer Teil des Puzzles. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, warum KinderärztInnen diese Diagnosen überhaupt stellen können und Medikamente, Psychopharmaka verschreiben dürfen. Das finde ich, also mein Gott, ich sage ja immer, nur weil ich gerne ein bisschen rummale und weiß irgendwie, wie man ordentlich malert und tapeziert, bin ich ja noch lange kein Ingenieur. Das ist ja eine ganz andere Fachrichtung. Und die reden erst recht nicht mit mir. Ich habe noch nie gehört, dass ein Kinderarzt mich angerufen hat und gesagt hat, hallo. Die machen eher eine Meldung beim Jugendamt, aber die fragen mich nie nach meiner Einschätzung. Also finde ich total fatal, dass das überhaupt möglich ist.
Das war jetzt quasi auf ÄrztInnen, PsychiaterInnen und so weiter, die quasi die Diagnose stellen, bezogen. Aber es gibt ja auch noch andere Ursachen für eine Fehldiagnose. Also wenn man jetzt mal auf die fachliche Perspektive geht, was jetzt auch Menschen wie dich betrifft beispielsweise.
Ja, also es ist einmal diese Symptom- versus Ursachenorientierung. Ne? Es gibt einmal die Klassifizierung der Symptome und nicht der Ursachen. Das ist halt auch so ein großes Problem, dieser ICD-11, den wir jetzt gerade haben. Ne? Da ist halt die Auflistung von Symptomen und nicht von Ursachen. Und wenn zwei Kinder mit derselben Symptomatik kommen, zum Beispiel diese Konzentrationsproblematik, können halt unterschiedlichste Ursachen zur Folge liegen. Also beim Kind A ist es ADHS, beim Kind B, haben wir eben darüber gesprochen, könnte es eine Traumafolgestörung sein. Das ist nochmal wichtig. Wenn man nicht genauer hinguckt und nicht manche Diagnosen auch wirklich ausschließt, wird einfach viel zu vorschnell etikettiert, falsch medikamentiert und falsch therapiert. Kinder befinden sich in kontinuierlichen Entwicklungsprozessen. Also, wenn mein Kind dann und dann diese Diagnose hat, heißt es nicht, dass wenn es mit viel Förderung, einem wechselnden Umfeld und wenn man wirklich darauf eingeht, nicht irgendwann diese Diagnose einfach nicht mehr hat. Also, und was auch noch der Punkt ist, ist, in welchem Alter ist das? Wenn ein Vierjähriger aggressives Verhalten zeigt, ist es entwicklungspsychologisch oft noch im Rahmen. Das ist okay. Der Junge hat kein ADHS. Was ich ja schon sehr gut finde, ist, dass die meisten kein ADHS diagnostizieren vor dem 6. Lebensjahr. Halleluja. Machen auch nicht alle. Genauso wie Persönlichkeitsstörungen nicht so diagnostizieren vor dem 18. Lebensjahr, aber viele. Immerhin. Ja. Wenn ein 10-Jähriger natürlich die gleichen Symptomatiken hat, dann es braucht immer eine Abklärung. Ich bin auch dafür, immer eine Abklärung. Und viele Diagnosen berücksichtigen halt keine Bindungsbiografie, obwohl das häufig zentral ist bei zum Beispiel Selbstregulationsstörung oder sozialem Rückzug oder Impulsivität. Da fragt halt keiner. Was ein ganz großer Punkt ist, ist diese Gender-Aspekte. Also Mädchen werden bei ADHS und Autismus oft unterdiagnostiziert. Sie zeigen ganz andere Symptome und maskieren ihre Auffälligkeiten sozial total adaptiv. Das habe ich mehrfach erlebt, wo, also in Köln zum Beispiel, gibt es ein Zentrum, die sind für mich die Obergurus, was Autismus angeht. Ich bin ja bei Autismus voll raus, das ist ja gar nicht mein Fachgebiet. Und es gab schon zwei Mädchen, dann dachte ich, ja, komisch, ich kann dem irgendwie keine richtige Diagnose aus meiner Laiensicht irgendwie zuordnen. Und dann sind wir nach Köln, weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Kollege meinte, was ist denn mit Autismus? Dann dachte ich, hä? Und die hatten tatsächlich funktionalen Autismus. Und dann habe ich angefangen, mich da reinzulesen. Es ist wahnsinnig spannend, wie Frauen und Männer anders sozialisiert werden und auch andere Herausforderungen im Leben haben und dadurch andere Symptomatiken.
Ja, das hatten wir auch beim Thema ADHS und ADS. Ne?
Ja.
Das ist ja auch genau das Gleiche.
Ja, genau.
Nur weil die Hyperaktivität dazukommt oder da rausgenommen wird, gibt es direkt ganz andere Diagnosen, was Männer, was Mädchen und Jungs betrifft.
Auf jeden Fall, genau. Absolut. Und bei Jungen werden da hingegen häufiger Überdiagnosen gestellt, weil sie eher ein lebhaftes Verhalten zeigen und das dann häufig nur mit ADHS verwechselt wird.
Ja, weil das einfach gesellschaftlich akzeptierter dann
ja.
ist. Ja.
Ja. Ja. Ein Junge, der total ausrastet, reizüberflutet ist, überfordert ist, der ist halt schwieriger auszuhalten, als wenn ein Mädchen das eher mit sich ausmacht. Dann ist es einmal so, dass die Bewertung dieses kindlichen Verhaltens auch immer von der Wahrnehmung der Fachpersonen beeinflusst wird. Das hatten wir schon. Ne? Also was als auffällig gilt und was als nicht auffällig gilt, ist halt die Haltung und des Wissensstandes der beobachtenden Person geschuldet. So. Deswegen finde ich in vielen Situationen halt auch ein Vier-Augen-Prinzip sehr wertvoll. Weil da kann man das nochmal abgleichen aus unterschiedlichen Situationen. Wenn ich in eine Familie reinkomme, auch so wie es da aussieht, dann denke ich, ja, geht doch noch. Ist doch okay. Wenn eine andere Fachperson da reinkommt, die würde wahrscheinlich eine Kindeswohlgefährdung da ins Leben rufen, weil die denkt, um Gottes Willen, wie sieht's denn hier aus?
Ja, ich finde das total spannend, auch in deiner Arbeit, weil du und jeder von deinen Kolleginnen und Kollegen hat ja einen ganz anderen Blick auf bestimmte Zustände. Auch kommt ja auch darauf an, was die eigenen Erfahrungen waren, aber auch, was man für Fälle schon hatte in seinem Leben. Ne? Also wenn man jetzt schon die super krassen Kindeswohlgefährdungsfälle hatte und dann kommt man in eine Familie mit der Meldung Kindeswohlgefährdung und da ist eigentlich alles in Ordnung, nur das Kind will halt irgendwie gerade, weiß ich nicht, kein Gemüse essen und dann heißt es direkt, weiß ich nicht was. Das ist dann halt direkt, du hast dann einen ganz anderen Blick da drauf, ne? Also auch die Einschätzung sozusagen von den Verhältnissen in der Familie ist ja was ganz anderes und das ist natürlich dann auch wieder super subjektiv.
Absolut, genau. Und da ist die Frage, wer hat denn jetzt recht und wer nicht?
Mhm.
Also, ne, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Deswegen finde ich es immer wichtig, das aus verschiedenen Aspekten einfach zu gucken, auch lebensweltorientiert. Ich kann von manchen Familien nicht erwarten, dass die ihre Kinder so erziehen, wie es mir wichtig wäre. Das passt einfach nicht. Ich kann auch nicht zu Familien gehen und sagen, bitte kaufen Sie nur Bio und Fairtrade und können Sie bitte Fleischersatzprodukte kaufen, wie Sie trinken die Billigmilch. Really? Also, come on, wie dämlich wäre das denn?
Mm.
Das geht einfach nicht. Ich muss in deren Lebenswelt bleiben.
Mm.
Und in deren Realität. Es gibt auch diese, umpala, was ein großer Punkt ist, einfach diese familiären Dynamiken, also elterlicher Wunsch nach Erklärung. Viele Eltern sind überfordert mit dem Verhalten ihres Kindes und suchen nach einer Erklärung. Und eine Diagnose kann natürlich entlasten, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, mein Kind ist nicht schwierig, es hat ADHS. Oder ich bin ja nicht schuld, da kann ich ja nichts für, mein Kind hat ADHS.
Mm.
Finde ich eine übrigens sehr schwierige Haltung, aber okay, weil ich immer der Überzeugung damit bin, ja, das Kind hat ADHS, dann sieht es die Welt vielleicht ein bisschen anders. Trotzdem muss es ja lernen, in dieser Welt zurechtzukommen, unabhängig von Medikamenten. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Mutter, da habe ich gesagt, so, ihr Sohn hat ADHS. Wenn er in der Pubertät die Medikamente nicht mehr nehmen will, wie hat er dann in der Zwischenzeit gelernt, mit seiner Emotionsregulation zurechtzukommen? Da guckt die mich mit großen Augen an. Ja, wie? Der wird die Medikamente nicht nehmen. Ich so, viele Jugendliche wollen das dann nicht. Ne? Mm. Wir reden über Abgrenzung, bla bla bla, haben wir alle schon tausendmal gelebt. Dann wollen die das nicht mehr. Die bestimmen das dann für sich selbst einfach. Nicht alle, aber manche. Und dann, wie geht der denn dann damit um? Der hat es ja dann gar nicht gelernt. Der macht weder eine Therapie, noch irgendwie Ergo, noch irgendetwas, was ihm helfen kann. Er nimmt lediglich, seine Mutter lässt ihn trotzdem stundenlang weiter Fernsehen gucken und am Tablet rumdaddeln, obwohl klar ist, bei ADHS ist das nicht gut wegen den neuronalen Strängen. Ja, wie soll er denn damit umgehen? Ja, da guckt sie mich mit großen Augen an. Dann sage ich, ja, wir können jetzt gerne mal überlegen, was sie tun können, um die einfach in die Aktion zu bringen. Ja, aber der kann das ja nicht anders. Ja, aber er muss es ja lernen. Nein, er kann es noch nicht anders, aber er muss es ja lernen. Er muss doch ein Leben ohne sie, ohne Medikamente irgendwann schaffen dürfen, können.
Oder zumindest halt ist auch selber in der Lage sein, das zu reflektieren, ne, und sich dann auch selber eine bewusste Entscheidung dazu treffen und nicht irgendwie gar keine andere Wahl zu haben. Ne? Also eine Diagnose wird da häufig einfach als Freifahrtschein verwendet. Ne? Ach so, ja, deswegen ist das so. Na, dann muss ich jetzt aufhören, an mir zu arbeiten und ich kann da ja eh nichts dran machen und so. Und ich glaube, an der Stelle ist es nochmal wichtig zu sagen, dass wir natürlich auch finden, dass eine Diagnose auch eine gewisse Erleichterung bringen kann, wenn wirklich ein großer Leidensdruck da war, dass man dann endlich eine Erklärung hat, ach, deswegen bin ich so, deswegen kann ich das nicht, ja, deswegen genau. Schaffe ich das nicht. Also wir wollen das jetzt gar nicht verteufeln, dass jemand eine Diagnose bekommt und wir sagen auch nicht, ja, nur weil man eine Diagnose hat, da soll man sich bitte nicht so anstellen, weil eine Diagnose, also das meinen wir 0,0 so. Es gibt auch Menschen, die wirklich einen Leidensdruck haben, bei denen auch Medikamente die richtige Wahl sind, die dann auch wirklich helfen können. Nur wir wollen einfach einen bewussteren Umgang damit schaffen. Also eine Diagnose bedeutet nicht, dass man sich auf den Rücken legt wie ein Käfer und strampelt und sagt, naja, dann ist das jetzt wohl so, naja, so. Vor allem bei Kindern, die das selber noch gar nicht richtig reflektieren können, wo die Eltern das für einen entscheiden.
Ja, und Medikamente ja als Zubrot. Na, also ich kenne auch einige Erwachsene, die ADHS haben, dann sagen die, ja, ich kann mich halt nicht strukturieren. Ich so, okay, dann müssen wir überlegen, was für Tools es gibt, damit sie es lernen. Nee, kann ich einfach nicht. Nee.
Ja, ja.
Also ich kann auch nicht rechnen, dann nehme ich mir einfach einen Taschenrechner und rechne damit. So, weißt du? Also es gibt Möglichkeiten, man muss sich halt nur damit beschäftigen, man muss halt trotzdem lebensfähig sein und ja, das erlebe ich immer mehr, dass das verloren geht. Und ich kenne auch ganz viele mit ganz üblen, schweren Diagnosen, die auch den Medikamenten, die Medikamente helfen denen, um alltagstauglich zu sein, damit sie diese Tools überhaupt umsetzen können. Also, ne?
Ja.
Das Methylphenidat hilft denen dann, überhaupt Post-its machen zu können, sich strukturieren zu können, Strukturierungshilfen überhaupt erst erschaffen zu können. Ey, Beste. Perfekt. Ja, genau dafür ist es ja da. Aber trotzdem muss man halt eine Idee davon haben, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Die Diagnosen kann den Blick auf Beziehungsaspekte oder Familiendynamiken einfach komplett verdecken. Und das ist meine große Kritik. Das ist das, was mich total stört, dass wir immer nur in Symptomen denken, aber mein Ding ist ja immer, ich hinterfrage ja alles.
Mhm.
Und das wird da irgendwie nicht getan. Und das finde ich doof, um es platt zu sagen. Kinder symptomatisieren oft unausgesprochene Spannungen oder Konflikte in Familiensystem. Und das ist ja eben der Punkt, wo ich denke, ja, und wie gehen wir dann damit um? Also die Eltern fetzen sich einfach weiterhin und verprügeln sich weiterhin, aber Hauptsache, dass ich bin jetzt extra böse und gemein und plakatierend, ne? Aber Hauptsache, das Kind kriegt Medikamente.
Hm.
Ja, okay, damit kriegen wir das auf jeden Fall hin. Also zum Beispiel hatte ich mal ein Kind mit sozialem Rückzug in der Schule und da wurde halt Autismus abgeklärt. Aber in Wirklichkeit meidete sie halt eher die soziale Interaktion aufgrund von Unsicherheit nach Trennung oder Verlust. Wenn das aber nicht abgefragt wird, die hat dann den Fragebogen für Autismus bekommen. So, der war nicht auffällig, aber nur teilweise auffällig. Und dann war die Frage, okay, aber nichts anderes wurde irgendwie hinterfragt. Es wurde kein Kontext gezogen. Und dieser Kontext beleuchtet nicht eine Fehldiagnose durch Auslassung. Also, wenn ich nicht alles durchgeguckt habe, kann ich ja auch nicht irgendwie differenziert schauen, okay, diese Diagnose ist es nicht, diese Diagnose ist es nicht und diese ist auch nicht.
Hm.
Ja, und dann kommt einmal diese sprachlich-kulturellen Missverständnisse, bestes Beispiel, das, was ich dir eben genannt habe, ne? Auch kulturell bedingte Kontexte können Verhaltensweisen oder Kommunikationsfehler oft fehlinterpretiert werden. Kein Augenkontakt, Superimpulsivität, sehr schüchtern bei fremden Menschen, zurückhaltend. Also da können Fehlinterpretationen ohne Ende stattfinden, wenn ich mich nicht mit einer Person unterhalte, die weiß, wie das wirklich in diesem Kontext und in dieser Kultur zu bewerten ist. Also ich maß mir das überhaupt nicht an. Ja, und Diagnostik ist halt sehr selten kultursensibel. Es wäre viel besser, einen Übersetzer zu haben, nicht nur für Sprache, sondern auch für interkulturelles Wissen. Und das, dann denke ich mir so, ja klar, deutsche Gerda, 25 oder 30, ne, muss dann irgendwie einen jungen Mann, die hat dann von mir aus auch noch einen Ausschnitt an, der ist völlig überfordert und zeigt keinen Blickkontakt und antwortet nicht und ist völlig überfordert mit der Situation und sie denkt, ja gut, ich denke mal, der hat das und das. Also, das kann nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren und die Fehldiagnosen da sind leider sehr hoch.
Ja, weil die Fachkräfte ja dann selber damit überfordert sind und dann denken, ah ja, das muss ja dann XYZ sein. So, geht ja gar nicht anders. Ne, die wollen ja, ich habe auch das Gefühl, manchmal bei Ärztinnen oder bei Fachkräften, die wollen ja selber dann auch sich vielleicht nicht die Blöße geben, nicht zu wissen, was das ist. Und dann geben sie einfach eine Diagnose ab. So, voll abgehakt, so ist dann so.
Ja.
Zack, 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 XYZ.
Ja, und die Argumentation, die ich dann häufig habe, ja, aber der muss sich integrieren. Ja, muss der auch. Aber der Bro ist 15, also ein Teenager.
Hm.
Die ist eine wahnsinnig attraktive Frau. Ja, die hat jetzt nicht sich offenherzig gezeigt, aber trotzdem überfordernd genug. Wenn da jetzt ein anderer Mann sitzen würde, wäre es schon mal ein anderes Ding.
Hm.
So, ne? Und da ist selbst ein Teenager, der deutsch geprägt ist, vielleicht noch verunsichert und überfordert.
Ja,
aber
ja.
Wahrscheinlich erst recht einer, der erst seit 2 Jahren hier ist und erst lernen muss mit Offenherzigkeit und Haut von Frauen. Adäquat umgehen zu können.
Ja,
und der
ja.
Satz mit, ja, der muss sich ja eh hier integrieren, ist wenig hilfreich, um eine psychische Diagnose stellen
voll,
zu wollen.
Voll. Ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die gesellschaftlichen Faktoren auch eine große Rolle spielen, wenn es um die Diagnose geht oder die Einschätzung geht von Kindern. Ne? ADHS, ADS hatten wir jetzt auch schon oder auch Autismus. Ne? Hoch bei Hochsensibilität hatten wir das auch, ne? Dass halt Kinder, also Mädchen eher hochsensibel sein dürfen als Jungs, dass das da weniger auffällt. Welche Rolle spielen diese Faktoren noch?
Also es gibt ja ein paar Mainstream-Diagnosen, wie ADHS, Autismus, Hochsensibilität. Ne? Das ist ja so, dass sie heute ja sehr sprechfähig sind. Ne? Sie bieten Eltern und Fachkräften Orientierung und es ist völlig okay mittlerweile. Das ist ja auch gut. Das ist auch besser als andere Störungsbilder wie Bindungstraumata oder frühe Vernachlässigung. Natürlich sagen die dann nicht, mein Kind hat kein ADHS, es hat ein Bindungstrauma, weil unsere früheren Jahre einfach sehr schwer miteinander waren.
Mhm.
Sagt ja keiner. Da sagt lieber einer, ja, hat ADHS. Ja. Yeah. Und das ist halt, ich finde es gut, dass das mittlerweile so ist, dass wir über viele Diagnosen sprechen können. Aber das ist ja schnell, kann das dann ins Gegenlicht kippen. Ne? Dass dann ohne Diagnose, haben wir ja auch schon häufig gesprochen, ist man dann nichts. Und natürlich die medialen Einflüsse. TikTok, YouTube, Instagram liefern massenhafte Kurzinfos für psychische Störungen. Oft sehr pauschalisierend, unscharf. Und Jugendliche stellen sich halt häufig auch Selbstdiagnosen.
Ja.
Auch Erwachsene.
Ja, ja.
Ne, die sagen, ich bin autistisch, weil ich nicht gern Smalltalk mache. Okay. Ich habe ADHS, weil ich 10 Sachen gleichzeitig machen will. Okay. Und das habe ich halt häufig auch bei Erwachsenen, die dann sagen, ja, da hat mein ADHS wieder voll gekickt. Und ich sage dann, ja, wurdest du diagnostiziert? Ja, nee, nicht offiziell. Okay, danke fürs Gespräch. Da bin ich raus.
Ja, das ist so ein komischer Hype gerade irgendwie. ADHS, alle möglichen, auch im Erwachsenenalter, haben auf einmal ADHS.
Und ein Punkt ist auch die Pathologisierung vom Normalverhalten. Also in einer leistungs- und superoptimierungsorientierten Gesellschaft, hast du eben auch schon richtig gesagt, ist halt super wenig Platz für Unruhe, Rückzug, Zappeligkeit, Trotz. Wir müssen alle wie Roboter angepasst sein. Und normale Entwicklung wird dadurch häufig als auffällig interpretiert. Also ja, das ist leider ein Trend, den ich immer wieder beobachte, weil Eltern auch so viel mehr machen müssen als noch vor ein paar Jahren oder vor 20, 30 Jahren. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Kindererziehung ist anstrengend. Kinder sind fucking nervig. I know. So, aber wie oft ich da sitze und die Eltern erzählen mir ihr Leid und ich sage, das ist normal. Das ist altersgerecht. Völlig normal ist auch das. Ja, auch das ist, ja, er hat, hält sich nicht an jede Regeln und versucht sie auszutesten. Auch völlig normal. Nein, er hat nicht Münchhausen. So, was? Er ist auch kein chronischer Lügner. Und
ja, ich meine, das ist natürlich auch eine einfache Erklärung auch für die Eltern, ne? So, ja, ach so, ja, dann muss ich ja gar nicht mit dem dran arbeiten, weil der hat ja die und die Diagnose.
Ja,
so.
Ja.
Es ist natürlich dann auch ein easy way out einfach.
Auch. Und es ist halt der Wunsch nach Einkategorisierung. Ich will meinem Kind helfen, das kann ich nur, wenn ich weiß, was es hat. Was ich häufig sage ist, dann ist das die Müller-Meyer-Schnitt oder die Wulli-Wulli oder Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Ist doch egal, wie es heißt. Wir müssen ja mit den Symptomen arbeiten. Da bin ich jetzt mittlerweile häufig.
Voll.
Okay, was macht der? Wie macht der? Wie können wir dagegen wirken? So.
Ja, Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch schon mal so ein bisschen in Fahrt gebracht, denn beim nächsten Mal werden wir nochmal intensiver auf häufige Fehldiagnosen eingehen, also werden nochmal explizit auch Sachen aufzählen, die häufig fehldiagnostiziert werden. Sarah hat noch ungefähr 1 Million Fallbeispiele aus ihrem Alltag, die sie alle noch loswerden
möchte.
Auf
jeden Fall.
Und wir sprechen natürlich auch noch darüber, was für Folgen Fehldiagnosen haben können. Also vor allem, wenn du als Kind fehldiagnostiziert wirst, falsch therapiert wirst und was das dann für Auswirkungen im Erwachsenenalter hat, wenn das dann rauskommt oder wenn die Behandlung dann gar nichts gebracht hat, weil es war ja die falsche Diagnose. Also was kommt da noch alles auf die Kinder zu im Erwachsenenalter? Über das und viel mehr werden wir dann beim nächsten Mal sprechen. Und wenn ihr noch Stories über Fehldiagnosen habt, die euch selbst oder in eurem Umfeld irgendwie passiert sind, könnt ihr uns das natürlich auch sehr gerne schreiben. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!
Tschüssi, Boo!